Heute zu Gast die Ausbilderin Dina Podde.
Mein Antrieb ist das, die Pferde weiterzuentwickeln. Ich bin motiviert und wenn die Pferde sich nächsten Tag besser anfühlen, wenn es leichter wird. Ja, und das Ganze auch mehr zu verbreiten, mehr glückliche Pferde, aber auch mehr glückliche Reiter.
Herzlich willkommen beim WeHorse Podcast mit Christian Kröber.
Unser heutiger Gast steht für den modernen und innovativen Ansatz, wie Trainingslehre und Training selber funktioniert. Sie ist Dressurausbilderin, beheimatet im nördlichen Ruhrgebiet und vereint verschiedene Trainingsansätze und Philosophien und lässt sich von denen inspirieren, um sich stetig weiterzuentwickeln und baut damit ihr eigenes Konzept und ihre eigene Philosophie ein. Das Ganze gibt sie weiter bei vielen Top-Reiterinnen und Reitern auch im Hintergrund und natürlich auch mit ihren eigenen Schülern, mit denen sie selber aufs Turnier fährt. Und es handelt sich bei unserem heutigen Podcast-Gast um Dina Podde. Was genau das ganze Thema Ausbildung bei ihr betrifft, das klären wir gleich im Gespräch. Vorweg allerdings noch ein kleiner Hinweis, denn die Nominierungsphase des WeHorse Courage Awards 2024 geht in die heiße Phase, denn heute, am Sonntag, dem 5., wo der Podcast ja rausgeht, heute ist der letzte Tag. Bis zum Ende des heutigen Tages könnt ihr Menschen nominieren, von denen ihr glaubt, die haben einen solchen Preis verdient. Menschen, die mit Mumm und Mut täglich dafür sorgen, dass Reitsport und Tierschutz zusammengedacht werden und vielleicht bisher noch nicht so das ganz große Scheinwerferlicht dafür bekommen haben. Diese Menschen möchten wir ehren. Deswegen könnt ihr unter wehorse.com/award bis heute Abend noch eure Nominierung einreichen, die dann von unserer fünfköpfigen Jury, unter anderem mit Lisa Röckener und Ingrid Klimke, bewertet werden. Und dann Anfang Juni bei den Deutschen Meisterschaften in Balve werden die ersten drei Preise verliehen. Soviel zum Courage Award. Jetzt geht's los in dem Podcast mit Dina Podde. Auf geht's.
Herzlich willkommen im Podcast, Dina Podde. Hallo Dina.
Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und hallo Christian.
Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist tatsächlich so, liebe Dina, du standst schon sehr, sehr lange bei uns auf der Liste. Wir führen bei uns intern so eine Liste. Die würde ich sagen, da sind so knapp 50 Namen drauf, die wir mal so in den Podcast holen wollen. Und dein Name steht da wirklich schon seit einigen Jahren. Und jetzt freue ich mich, dass du endlich da bist.
Das ist ja super spannend.
Ja, wir wollen über dich als Ausbilderin sprechen, wollen über den Pferdesport, über das Reiten sprechen. Wenn du dich beschreiben würdest, wie würdest du dich selber, gerade im Hinblick auf den Pferdesport und das Reiten, selber charakterisieren?
Aha. Ja, ich glaube, ich bin mit sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft dabei. Bin sehr zielstrebig und sehr konsequent darin, meinen eigenen Weg zu gehen. Und also vielleicht da auch so ein bisschen mal anders zu sein und einen besonderen Weg zu haben vielleicht.
Über diesen Weg sprechen wir gleich noch. Du bist beheimatet im nördlichen Ruhrgebiet und in Ohr-Erkenschwick, haben wir eben schon im Vorfeld drüber gesprochen, im Kreis Recklinghausen. Und du selber bist jetzt selbstständig als Reitlehrerin, als Trainerin und hast aber eigentlich, bist du erst einen ganz anderen Weg gegangen. Erzähl mal, wie ist so dein Weg in den Berufsstand der Trainerin gelaufen?
Von zu Hause aus war die klare Ansage, dass ich zu studieren habe. Und all meine Energie und meine größte Motivation galt immer den Pferden. Meine ganze Zeit habe ich schon irgendwie gefühlt in meiner Jugend immer in die Pferde gesteckt und hatte auch wenig Zeit dann für alles andere und die Freunde ringsherum. Aber meine Eltern haben mir ganz klar gemacht, dass ich zu studieren habe. Und so gab es diese Option gar nicht, eine Bereiterlehre zu machen. Und das Motto war immer, mit Pferden kann man kein Geld verdienen. Dann habe ich brav Wirtschaftswissenschaften studiert um die Firma meines Vaters später mal übernehmen zu können. Und das aber aus reiner Vernunft und mit großem Widerwillen. Hatte dann auch so einen Nebenjob in der Firma und habe mich schon um die Buchhaltung gekümmert und bin nebenbei immer geritten. Und dann habe ich auch ganz tolle Pferde in den Stall bekommen, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Und ja, dann war irgendwann meine Regel an der Uni, wenn ich nach so und so vielen Minuten keinen Parkplatz gefunden habe, dann bin ich wieder gefahren und ab in den Stall.
Wirklich?
Ja.
Also du hast dann einen Parkplatz, wo hast du studiert?
In Bochum an der Ruhr-Uni.
Also unweit von dir auch. Und dann, ja. Also du hast gehofft, es gibt keinen Parkplatz.
Ja, quasi. Und die Chance war auch verdammt groß. Also den hintersten Parkplatz, der war nie eine Option. Und ja, so war ich dann verdammt viel im Stall und ganz wenig in der Uni. Und ja, auch diese Partys da und so. Ich habe halt nicht teilgenommen, also gehörte ich auch nicht dazu. Ja, und dann hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, Dina, ist mir völlig egal, was du machst, aber entscheid dich. Entweder du studierst jetzt ordentlich und gehst da den Weg oder du machst das mit den Pferden, aber dann richtig. Und dann habe ich gesagt, wie und geht doch nicht. Und dann habe ich so ein Berufscoaching in Düsseldorf gemacht und irgendwann sagt die Frau zu mir nach dem x-ten Coaching, sagt sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie sind schon selbstständig, Sie haben schon alles, jetzt ziehen Sie es doch einfach einmal richtig durch. Und dann war ich total entsetzt und habe gesagt, wenn ich Ihre Tochter wäre, hätten Sie sowas nie zu mir gesagt. Und das ist doch nicht vernünftig. Und dann sagt sie ja, was denn so meine Sorge wäre. Und dann, ja, habe ich gesagt, natürlich Absicherung und so. Und dann sagt sie ja, aber die große Managerin werden Sie eh nicht, auch in 10 Jahren nicht, wenn Sie dann verletzt sind oder wie auch immer. Sie wollen das eh mit den Pferden machen. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und dann habe ich es durchgezogen. Und ja, dann ist das immer größer geworden mit den Pferden.
Aber du hattest ja eigentlich einen ganz sicheren Weg, wie du gerade gesagt hast, ne? Du warst die designierte Unternehmensnachfolgerin sozusagen.
Ja, aber das war auch nur so ein Vernunftsding. Das war halt, da waren halt nur Ingenieure in dem Büro und mein Vater sagte, das wäre großartig, da bräuchte man mal einen Wirtschaftler. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, ihr habt hier so von den Zahlen, habt ihr eigentlich überhaupt keine Kontrolle. Also das habe ich dann schnell so die Erfahrung gemacht, aber das lief. Irgendwann hatte ich aber das Glück, dann wurde es mir so ein bisschen abgenommen, dann hat er so ein gutes Angebot bekommen und die Firma verkauft und dann war es um. Dann brauchte ich ja gar nicht mehr zu überlegen.
Okay, dann war alles klar.
Dann war alles klar.
Wann ist bei dir erstmalig der Gedanke gereift oder gibt es überhaupt diesen Moment, dass du das hattest, jo, ich will mit Pferden mein Geld verdienen, weil es ist ja noch ein Unterschied zu sagen, ich verbringe viel Zeit, ich kenne es aus meiner Vita, ich habe früher auch sehr, sehr viel Zeit im Stall verbracht und habe aber immer irgendwie gedacht, ah nee, dein Geld damit verdienen, gut, jetzt verdiene ich in gewisser Weise auch mein Geld damit, aber dann doch ganz anders gelagert als du, na, das will ich doch nicht. Gab es da so den Moment oder ist das einfach nur die pure Liebe zur Sache und damit wird dann auch irgendwie Geld verdient?
Ich glaube, dass das unterschwellig immer so war und ich dann diese Träume oder diesen Wunsch immer so ein bisschen unterdrückt habe und ja, auch so ein braves Mädchen war und da sehr auf meine Eltern gehört habe eigentlich. Und mein Vater war auch immer sehr offen, der hat immer mir auch gezeigt, was er so verdient und wir hatten ein Pferd und sagt, arbeite einen halben Tag, damit du dir das verdienen kannst oder das erlauben kannst mit den Pferden, ja, und das war mir irgendwie schlüssig. Aber irgendwann gab es einen so einen Punkt für mich, da habe ich gesagt, das ist das Einzige, was ich kann. Das mit den Pferden, das ist das, was ich so besonders kann. Irgendwie, das kommt mir so zugeflogen, da habe ich irgendwie, das ist so eine Gabe. Alles andere fiel mir irgendwie schwer, das war anstrengend. Und die Energie da reinzustecken war so leicht. Und ja, ich habe so schnell irgendwelche Bilder im Kopf gehabt, die ich dann auch vermitteln konnte. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen. Ich habe so früh angefangen, auch den Leuten in meinem Umfeld zu helfen und ein bisschen Unterricht gegeben und vielleicht mein Taschengeld verdient. Und ja, eigentlich war es für mich dann irgendwann sehr klar.
Gabst du dich da besondere Förderer, als du jung warst? Also hattest du irgendwie eine Reitlehrerin, die dich besonders gefördert hat und deswegen ging das in die Richtung? Oder bist du da autodidaktisch? Also hast du dir viele Dinge auch selber beigebracht?
Also meine Mutter ist Reiterin, Hobbyreiterin, aber die hat das immer so mit viel Verstand gemacht und durfte auch gute Pferde reiten. Und die hat von Anfang an dafür gesorgt, dass ich richtig guten Unterricht bekomme. Also ich habe immer guten Einzelunterricht bekommen. Ich durfte nur im Urlaub reiten, bis ich 10 war. Und dann habe ich eine ganz tolle Reitbeteiligung bekommen. Und ja, da hatte ich dann diverse Trainer. So eine Parareiterin, die ganz toll auch auf den Sitz geachtet hat und so nach Sally Swift auch gearbeitet hat, auch da schon immer mal so einen besonderen Weg gegangen ist. Und da durfte ich dann auch mal auf diese tollen Pferde von ihr drauf und mal fühlen, das war ganz großartig. Und dann hatte ich eine Trainerin, die ist selber im Bundeskader früher geritten und da ging es dann viel mehr noch Richtung Sport. Mit der bin ich heute noch super eng befreundet. Und die hat mir auch so, ja, am Anfang viel, viel beigebracht und war einfach super engagiert. Und dann kamen größere Trainer. Und von denen habe ich dann so hinterher auch da ist so meine Philosophie auch mit raus entstanden. Da habe ich dann große Teile meiner Arbeit auch rausgenommen. Ja.
Du hast ja eben schon erzählt, dass du glaubst, dass du ein bisschen was anderes machst und auch inzwischen eine eigene Philosophie entwickelt hast. Beschreib mal diese Philosophie. Was macht so deinen Ansatz, wie du an dieses ganze Thema Pferdeausbildung rangehst? Wie beschreibst du das selber? Was ist dieser Ansatz?
Also ich gehe da sehr, sehr ganzheitlich dran. Und ja, ich beziehe so alles mit ein. Und was, glaube ich, bei mir das Besondere ist, das machen auch andere, aber viele sind dann so abgedriftet und nicht bei der Dressur geblieben. Ich muss gerade an so eine Alizée Fromont denken, die ja dann so der klassischen Sportreiterei irgendwie doch den Rücken gekehrt hat und die aber auch für mich eine ganz, ganz großartige Inspiration ist.
Lange Jahre auch oder Nationaltrainerin der französischen Ponyreiterin und Reiter.
Genau. Also ja, mit Alizée habe ich schon auch tiefgründige Gespräche geführt. Für mich eine ganz tolle Person und ja, ich weiß auch, warum sie dem den Rücken gekehrt hat. Und ich kann das verstehen. Das ist schon manchmal hart in diesem Sport, aber ich habe einen riesengroßen Ehrgeiz. Diese Handarbeit, die ich gelernt habe, dieses Horsemanship. Ich habe ein sehr großes Verständnis für die Gesundheit der Pferde und habe dann ein mega cooles Team um mich. Fütterung, Haltung, ich möchte das in den Sport bringen. Also was heißt Sport bringen? Das gibt's ja. Aber ich möchte dabei bleiben und ich möchte mehr jungen Leuten und auch den Pferden, also mehr diesen Weg ermöglichen und weg von Schlaufzügeln, Druck, der muss da durch, da sträuben sich bei mir einfach die Nackenhaare. Und es hat sich immer wieder gezeigt, wenn irgendwas nicht geht oder nicht leicht geht, dann können die nicht oder die verstehen nicht und ganz häufig ein medizinischer Grund dahinter oder so. Also dieses, die müssen da durch, gibt's für mich halt nicht.
Woran liegt das aus deiner Sicht? Weil dieser ganzheitliche Ansatz, wenn man jetzt auf andere Sportarten schaut, ne? Auch wenn man Reiten natürlich immer schlecht vergleichen kann. Aber wir hatten hier vor wenigen Wochen, hatten wir Gina Lückenkämper hier im Podcast. Das ist eine deutsche Leichtathletin. Das ist eine der Olympia-Hoffnungen für 100 Meter Sprint und die reitet auch. Und ich habe mich dann im Nachgang mit ihr noch länger unterhalten und sie als Leichtathletin geht sehr ganzheitlich an dieses Thema 100 Meter Sprint ran. Also die achtet darauf, dass sie ihre Ruhepausen einhält, was sie isst, wie sie trainiert, was sie trainiert. Es ist alles klar strukturiert. Jetzt ist sie natürlich eine absolute Spitzensportlerin, aber warum haben wir immer wieder die Herausforderung, dass wir eben nicht so ganzheitlich im Pferdesport denken, weil eigentlich ist ja Reiten noch etwas komplexer als jetzt nur Leichtathletik, wo ich jetzt nur eine Person habe. Hier habe ich ja zwei Lebewesen, die zusammenarbeiten. Warum fällt es uns weiterhin so schwer, ganzheitlich beim Reiten zu denken?
Ich glaube, das ist einfach mal bequem. Das ist einfach unfassbar bequem. Also ich merke schon, dass meine Schüler da, ich bin da schon anstrengend. Ne? Ich möchte gerne, dass sie dann Mentaltraining machen, dass sie sich anständig ernähren, etc., etc. Also ich kümmere mich sowohl um die Pferdeseite als auch um die Schülerseite. Das ist anstrengend und es geht ja so aktuell. Also das kriegt man so vorgelebt und der Sport, also ich will überhaupt das Turnierreiten nicht verteufeln und so, aber diese Richterei ist schon, ja, auch kritisch zu betrachten. Ja, dieses Schlaufen drauf und zusammen und so weiter hat einfach noch viel zu viel Erfolg. Und so geht man dem danach und dann sagt man, ach Quatsch und brauche ich nicht und ach du mit deiner Gesundheit und so weiter. Ja, die schaffen es dann auch mit Hauruck und viele sortieren auch einfach aus. Und was aber auch ein riesengroßer Punkt ist für mich, ist der Kostenfaktor. Das ist einfach richtig teuer, was ich da so betreibe. Und die Haltung, die Pferde gut zu halten, alleine die Pferde so viel, also so dressurmäßig nicht vielleicht unbedingt im Offenstall zu haben, sondern schon nachts in der Box, aber dann kommen die tagsüber raus. Also ich bin da sehr nah an Jesse von Bredow-Werndl. Also wir gucken, dass die in die Führanlage kommen, aufs Paddock, auf die Wiesen, ganz viel Schritt geführt werden, wenn es möglich ist, auf einen AK-Trainer etc. etc. Das ist teuer. Personal ist so teuer. Ja, und alleine die guten Paddocks zu haben, also das, ja, das wird auch den Leuten, auch den Privatleuten in den Ställen gar nicht so leicht gemacht. Oder gute Heufütterungen oder wirklich in diesen Mengen, die Pferde brauchen, die Zusatzfuttermittel etc. Also das ist schon ein Riesenaufwand.
Jetzt hören ja vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder andere zu, sagt, na, ich will vielleicht auch mal so einen Weg gehen wie du. Was ist denn das ultimative Ziel für dich? Also ist es, du bist ja selber als Trainerin aktiv, du bist selber im Sattel aktiv. Was ist denn das Ziel? Ist das Ziel für dich einfach ein auskömmliches Einkommen zu haben? Ist das Ziel sportlicher Erfolg? Ist das Ziel Pferde auszubilden? Wie definierst du diesen Antrieb für dich?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Mein Antrieb, ja, ist das, die Pferde weiterzuentwickeln. Ich bin motiviert und wenn die Pferde sich nächsten Tag besser anfühlen, wenn es leichter wird, natürlich auch, wenn meine Schüler Erfolg haben, aber ich freue mich dann mehr über, wir haben es mal geschafft, in Münster beim K&K Cup eine 9,0 für eine Ausbildung zu bekommen und mit einem relativ normalen Pferd dann da so ein Nachwuchschampionat zu gewinnen, das ist schon auch dann ja für mich eine Riesenmotivation. Aber eigentlich, ja, ich mag immer gern bessere Pferde im Stall haben, Kunden, die noch besser zu mir passen, wo ich einfach noch mehr meiner Philosophie nachgehen kann. Ja, und das Ganze auch mehr zu verbreiten, mehr glückliche Pferde, aber auch mehr glückliche Reiter.
Wird das eigentlich schwieriger zurzeit? Also ist es schwieriger, Reiter und Pferde glücklich zu machen, in Zeiten, wo man auf Instagram sieht, was alles gut und was alles schlecht ist, dauerhaft?
Oh ja, also definitiv. Gerade der Nachwuchs, die gucken nur nach oben, die folgen den 5 Leuten, die an der Spitze sind und dann wollen die dahin und alles darunter ist dann vielleicht nicht gut genug. Also das braucht dann halt auch ganz viel Mentalarbeit. Also ich merke das schon, wenn wir mal außerhalb der Turniersaison sind, dass da vielleicht viel mehr Zufriedenheit und Ruhe ist und ja, auch einfach so ein bisschen Glück als in der Turniersaison, denn gerade da werden einfach die Erfolge gezeigt und ja, ich habe bei manchen, bin ich schon durch Instagram durchgegangen und bin Leuten entfolgt oder auf dem Turnier nehme ich das Handy weg, damit die bei sich bleiben oder so, also das ist schon, ja, schwierig manchmal.
Ist ja auch was Gesellschaftliches am Ende, ne? Man durch Instagram und auch TikTok ist ja auch extrem, was das angeht, sieht man halt viel mehr, was andere haben oder vermeintlich haben. Und dadurch entsteht fast so ein zwanghaftes Verhalten, beobachte ich manchmal, dass man unbedingt das genauso will, aber gar nicht schaut, okay, was sind die eigentlichen Möglichkeiten? Nicht im Sinne von, dass man selber schlechter ist, sondern jeder muss ja so ein bisschen auch den eigenen Weg gehen.
Absolut. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und ja, bei sich bleiben und keiner sieht, also die sehen einfach nicht dahinter, was da so an Misserfolgen hintersteckt, was da für ein Weg ist. Ich teile so viele Informationen so aus meinem Umfeld. Gestern noch jemand auf dem Turnier getroffen, die saß vor 2 Wochen das erste Mal wieder auf ihrem Pferd. Die sehen nicht, dass das Pferd auch ausgefallen ist und nur ich habe diesen Pech. Das ist auch so eine Reiterkrankheit. Nur bei mir ist so eine Pechsträhne. nee, es ist einfach schwierig mit Pferden und die sind hochsensibel und ja, also da darf man gerne viel mehr hingucken, was wirklich Realität ist, bei sich bleiben und über jeden Tag und über jeden Moment freuen, der gut läuft und auch, ja, wir haben das gestern noch gehabt, Ziele zu setzen. Ich war gestern total glücklich, wir waren auf dem Turnier und meine Schülerin ist da rausgekommen und war zufrieden und sie kannte ihre Note gar nicht und sie war total zufrieden und ja, dann habe ich das erstmal so lange stehen lassen und habe ihr irgendwann viel später erst die Note gesagt und die war mega gut, aber das war nicht wichtig und das war für mich eine Riesenerleichterung und ein Riesenerfolg.
Aber das ist doch eigentlich das ultimative Ziel, auch als Trainer, oder? Dass jetzt nicht sofort geguckt wird, oh Gott, war das jetzt eine 7,9 oder eine 8,1, sondern erstmal mit sich selber zu sein und dann das andere kommt danach.
Ja, und auch auch sich selber Ziele setzen zu können, wie ich bin fein geritten, ich bin bei mir geblieben, ich hatte keinen Stress, ich habe mal ein gutes Gefühl gehabt, ich habe weiter geatmet, was auch immer, oder meine Pirouette habe ich erstmal besser gemacht. Ja, dann habe ich vielleicht nochmal irgendwo anders, war ich nicht so stark oder so, aber erstmal meine kleinen Ziele zu verbessern, darüber entsteht hinterher das große Ganze. Und das ist viel Arbeit. Ja, aber dann bin ich im Hier und Jetzt und dann kann ich Leistung bringen.
Wenn wir einmal reinschauen, wie du verschiedene Elemente in deine Ausbildungsphilosophie integrierst, zum Beispiel Bodenarbeit. Wie integrierst du auch für deine Schüler, die dann, manche haben ja sportliche Ziele, manche nicht, aber wie kannst du denen helfen, zum Beispiel Bodenarbeit in so eine Woche einzubauen? Was macht ihr?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja zum einen Schüler, die bei mir im Stall sind, die ich sehr, sehr intensiv betreue, und zum anderen Kunden, die einfach zum Unterricht kommen. Also ich habe früher mich viel mit Horsemanship beschäftigt, weil ich dann selber auch ein super schwieriges Pferd hatte. Und jetzt ist das so für mich meine Basis. Ich mache jetzt halt keine Freiheitsdressur mehr, wo ich mich früher dann wo ich mich so dran ausprobiert habe. Sondern heute nutze ich das, um gerade die jungen Pferde vorzubereiten. Oder wenn da wieder ein neues Pferd zu mir in den Stall kommt, dann kriegen die erstmal Horsemanship. Ich finde es so fürchterlich, wenn ich ein Pferd nicht anständig über den Hof führen kann und es da eigentlich gar keine Kommunikation mehr gibt. Werden die so von rechts nach links gezogen und gedrückt und so, ein bisschen übertrieben dargestellt, aber dieses, könntest du bitte mitkommen, könntest du bitte anhalten, ein Stück zurückgehen und so weiter. Diese Kommunikation, die gibt's häufig gar nicht. Und da wird als allererstes sich dann um die Bodenarbeit gekümmert, ein bisschen Horsemanship, Basics. Auch die meisten Pferde kommen an und sagen die Leute mir, der geht erst Dressur, aber Longieren ist nicht möglich. Dann lache ich immer und schüttel mir im Kopf und denke, das kann nicht wahr sein. Dann sind das eben die Basics, die aufgeholt werden. Und dann haben wir ganz glückliche Pferde, die dann auch sich mal in der Longe frei bewegen dürfen. So, und das lernen dann auch die Leute, die bei mir sind. Das passiert deutlich weniger mit Kunden, die zu mir kommen. Und dadurch, dass mein Fokus die Dressur ist, habe ich auch keine Zeit mehr, nur Horsemanship-Leute zu bedienen. Und da gibt es dann auch wieder andere Leute, die das machen. Was ein riesen Punkt ist, ist die Handarbeit, also dieses Erlernen von Piaf Passage. Da ist auch ein großes Interesse, eine große Nachfrage. Und die Leute hole ich immer erstmal ab und beginne auch mit der Handarbeit und dann sieht man aber, eigentlich funktioniert die Bremse gar nicht. Und dann integriere ich da gerne immer wieder so Horsemanship-Parts und stelle da eine feinere Kommunikation her, gebe den Hausaufgaben mit bei den Leuten, die zu mir kommen und dann sind die auch total dankbar und merken, was sie für Fortschritte machen. Und ja, und so integriere ich halt auch diese Handarbeit überhaupt fürs Reiten. Wenn die das am Boden gelernt haben, ist es so viel leichter für die Pferde und aber auch für die Reiter. Und dann ist es halt nicht so mit, ich treibe mal mehr und ich halte mal mehr, sondern ich habe denen wirklich eine Technik erklärt, wie es funktioniert.
Aber das ist ja, Dina, wenn man jetzt Richtung Dressurausbildung guckt, auch wenn wir das Jahr 2024 schreiben, weiterhin ja eher eine Ausnahme, so ranzugehen. Also die meisten Trainer gehen ja weiterhin da sehr klassisch dran, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Aber ich arbeite mittlerweile auch mit einigen Profis. Und da ist dann der große Faktor Zeit. Aber es ist auch ganz häufig mangelndes Wissen. Es ist halt so lustig, wenn die zum ersten Mal selber vorne mal da stehen, dann sind die halt einfach nochmal Anfänger. Und dann ist denen das meistens unangenehm. Dann sage ich immer, nee, das geht jedem so, ist alles okay. Aber man muss sich da halt mit beschäftigen. Ich kenne schon einige, die sich da auch mit beschäftigen und damit arbeiten und dann auch diesen Erfolg merken. Aber das muss man halt so richtig wollen und sich halt auch die Zeit nehmen. Und das fehlt häufig.
Und dann mit so Profis, die machen dann ganz konkret wirklich Bodenarbeitsübungen, die stellst du da hin und sagst so, jetzt mach mal das und mach mal jenes. Das ist dann so richtig, ne?
Ja, also auch, aber es ist schon auch so und bevorzugt, dass ich komme und die Pferde an der Hand trainiere. Also ich habe einen riesen Ehrgeiz, meine Schüler, egal auf welchem Niveau, auszubilden. Ich möchte immer, dass sie das können und selber verstehen. Aber gerade da ist es schon so, dass ich eher die Pferde nacheinander so gereicht bekomme und dann arbeite ich auch mit den Profis zusammen. Ich fange da häufig an der Hand an und dann setze ich die auch in den Sattel und auch dann unterstütze ich die Pferde wieder bei der Handarbeit und dann ist das so fließend, dann geht das so fließend über, bis das die gerittene Piaffe ist. Genau, und da geht es dann halt weiter mit dem Unterricht dann von unten. Aber manchmal hole ich die auch darunter und sage so, jetzt musst du mal das und das lernen oder das und das sind die Hausaufgaben. Manchmal arbeite ich dann aber auch mit den Pflegern zusammen, die sich dann da mehr darum kümmern. Also es ist sehr unterschiedlich.
Und gerade bei dem Thema Handarbeit habe ich vor einigen Jahren mal gehört, dass es nur noch sehr wenige Menschen in Deutschland gibt, die das eigentlich auch gut beherrschen, dass man inzwischen sehr viel auch Iberer holt, also Leute aus Spanien, aus Portugal, weil da einfach das Thema Handarbeit noch ein bisschen verbreiteter ist, die dann den Pferden hier Pi und Paar beibringen.
Ja, also auch da habe ich den Fokus, also gelernt, den Fokus bei mir zu behalten und mich nicht so viel zu vergleichen und ringsherum zu gucken, aber ich merke das schon, wie viele Nachrichten ich da auch bekomme und dass da so, also viele möchten immer von mir eine Erklärung haben oder irgendwelche Videos und so. Da bin ich immer noch so ein bisschen, da war ich immer so ein bisschen vorsichtig. Aber auch ich bin schon durch die Szene auch darauf gekommen. Ich habe viele Jahre bei der Britta Rasche Merck geritten und hat auch viel mit der Handarbeit gearbeitet und da gab es auch immer PREs und Lusitanos. Und dann bin ich halt auch zu den Showleuten gekommen und bin dann mit Anna Ayromlu und Oliver Jubin durfte ich reisen und da habe ich dann gesehen, dass die Dressurleute da einen riesen Zirkus draus machen, die Pferde da irgendwie gequält, so ein paar Tritte auf der Stelle machen zu lassen und die haben sich da drauf gesetzt, freihändig und Minuten
lang. Und dann ging's los, ne? Gar kein Problem.
Ja, wie ein Uhrwerk. Und dann dachte ich so, ja, so schwer kann es ja nicht sein. Vielleicht müsst ihr das mal anders machen. Und da war auch eine große Inspiration für mich.
Was sind denn grundsätzlich, du hast ja eben schon Jessica van Bredow-Werndl genannt, was sind so Vorbilder, Menschen, wo du sagst, da, das sind schon welche, die machen das so in, so wie ich mir das auch vorstelle. Gibt es diese oder ist der Dina Hodde-Style, lebst du den und es gibt natürlich verschiedene Schattierungen davon, aber ist das schon sehr unique?
Ach, ich ziehe mir Inspirationen aus vielen Leuten. Also Jessie mag ich unfassbar gern. Die ist mir auch einfach eine große Stütze und so ein Ratgeber mal. Da bin ich ihr unfassbar dankbar für. Also wenn ich wirklich irgendwo unsicher bin, dann kann ich sie auch einfach mal fragen. Bei den verschiedensten Sachen. Die ist mir menschlich halt auch eine Rieseninspiration, weil die mental unfassbar gut ist. Ich liebe Alizé Romand. Ich finde die großartig. Ich habe jahrelang...
War übrigens Podcast-Gast Nummer 1 hier. War die allererste, ja, cool. Folge 1 war Alizé Froment. Inzwischen, das darf man ja kaum sagen, vor 7 Jahren.
Wahnsinn.
War der erste Podcast.
Wahnsinn. Ich weiß noch, wie Jeanette Aritz irgendwann auf der Messe, auf der Equitana zu mir gesagt hat, so, die Jungen, die übernehmen das jetzt. Das wird interessant, Dina.
Ja, stimmt. Da haben wir Pferd ja TV gerade übernommen. Genau, ist interessant geworden. Das stimmt.
Ja. Ich habe lange bei Helen Lange-Haneberg trainiert und die ist auch für mich eine tolle Ausbilderin, einfach so mit ja, so richtig klassisch und gymnastizierend und ja, die sagt immer so, wenn die Passage dann auch im Vorwärts- oder in Dehnungshaltung vorwärts-abwärts geht und nicht so dieses Zusammengeknallte, dann ist gut. Also da habe ich auch unfassbar viel gelernt und so. Und irgendwie mache ich so mein Ding, was ich auch so kann. Ich bin halt nicht die Olympiareiterin, ich bin nicht die Showreiterin, ich bin nicht Helen, ich bin halt Dina. Und was die anderen auch so viel haben, ist, dass sie ja ihr eigenes Reiten und ihren eigenen Sport so fokussieren. Und ich fokussiere halt die Ausbildung der Pferde und der Schüler. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Juckt es dir denn nie so in den Fingern auch selber, mehr Turniere zu reiten?
Irgendwie nicht. Also irgendwie, ja, ich habe das nicht, dass ich denke, wow. Also ich würde nicht sagen, dass wenn das passende Pferd da ist oder dass ich das auch mal mache, aber dieses 10 Pferde und dann immer zum Turnier und so, ja, ich begleite total gerne einzelne Schüler und ja, da auch, ich kann auch nicht mit allen, alle zum Turnier begleiten, aber so ein paar halt intensiv, das macht total Freude, aber ich habe dieses Rampenlicht-Gehen nicht so.
Weil es ist eigentlich ja der normale Weg, man ist erst als Sportler erfolgreich und dann hört man auf und dann wird man Trainer. Ist manchmal auch ein bisschen parallel, aber meistens ist es ja so. Ja. Aber das hast du gar nicht.
Nee, ich bin auch ein bisschen Turnier geritten, aber nee, ich habe das nicht so. Also ich würde das wohl auch mal und ich habe das auch eine Zeit lang irgendwie gern gemacht, aber wenn ich zum Beispiel ja auch die Spanier geritten bin oder so, dann bin ich besondere Dinge geritten, also und dann, oder auch diese Shows vor 12.000 Menschen und Wiesbaden oder Göteborg oder so, das waren großartige Sachen, da ist mein Herz aufgegangen, aber ja, jetzt hier einfach ländlich, dann immer wieder M und S und ich weiß es nicht. Das ist nicht so, ja, dann gucke ich lieber zu Hause, was ich noch mehr rauskitzeln kann und wie ich meine Schüler dann noch mehr auf ein besonderes Level und ja, gerade diese Nachwuchsreiter fördern kann, ja. Aber wie gesagt, wer weiß, was kommt, also so mal mit einem einzelnen Pferd, ein bisschen Turnier, völlig okay.
Du bist ja aber trotzdem sehr, sehr nah dran an der Turnierreiterei und das ist auch so ein Thema, was sich hier auch durch den Podcast immer mal wieder zieht, dass wir schauen, wo steht eigentlich die Pferdewelt und vor allen Dingen auch das Turnierreiten, was natürlich die organisierte Form des Ganzen ist. Wie siehst du denn aktuell, es gab ja jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel schlechte Presse, wir machen zum Beispiel auch deswegen den Courage Award mit WeHorse ein zweites Mal, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Aber wie siehst du gerade so den aktuellen Stand der Pferdewelt, was so dieses Thema Turniersport angeht? Ist ja irgendwie auch eine interessante Mischung, die einfach so gerade da ist.
Ja, ich glaube, dass da gerade ein Umbruch passiert. Und ich merke das so ein bisschen an mir. Früher, wenn ich mit einem Knotenhalfter gekommen bin, war ich so ein Außenseiter und wurde wirklich ausgelacht, ja. Und das ist nicht mehr so. Und ich glaube, meine Arbeit und dieses alternative, ganzheitliche kriegt immer mehr Bedeutung. Also ich sehe schon und merke schon, dass da ein Umbruch ist. Und Sport, es geht gar nicht ums Turnierreiten an sich. Also ich glaube, dass da bei dem Richten einfach noch mehr umgedacht werden darf. Aber ich merke auch schon, dass da was passiert. Also ich glaube, das ist aber auch die Ausbildung dahinter, die anders werden darf. Wobei letztens ein Reiter zu mir sagte, ja, Dina, wenn wir alle mehr so reiten wollen wie du, dann muss aber auch mehr so gerichtet werden. Ich so, okay. Es ist schwierig und ich finde es gut, wenn mehr aufgedeckt wird und das auch kritisiert wird und dass das nicht normal ist, mit Schlaufen zu arbeiten. Aber da ist auch schon so viel Gutes und wenn ich mir das angucke, auch gerade so eine Jessie und so, das war ja früher nicht und das ist jetzt ja schon, das wird schon sehr gehypt und das wird auch, das wird auch einfach mehr. Und ich hoffe, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt.
Und das ist ja ein positives Zeichen, das muss man ja sagen. Also ich würde deine Einschätzung teilen, dass sich da schon jetzt auch was strukturell verändert hat. Die Richter, ich saß letztens auf einer Podiumsdiskussion mit dem Vorsitzenden des Deutschen Richter, Verbandes heißt das, glaube ich. Ja, ich glaube Verband oder Vereinigung, wie auch immer. Und die sind schon krass unter Druck, ne? Also die merken auch, dass natürlich manche Richterei einfach nicht funktioniert und auch kann man ja keinem Normalsterblichen erzählen, wie die das machen. Aber es wird sicherlich dauern, bis das so bis auch in die letzte, in den letzten Winkel der Republik vorgedrungen ist, denke ich. Die Arbeit ist noch nicht zu Ende, schätze ich.
Absolut. Ich finde es halt schade, dass sich ein paar wirklich tolle, reelle Richter zurückgezogen haben, weil sie das nicht mehr so wollten oder nicht mehr so konnten oder ertragen konnten oder wie auch immer. Das finde ich halt so ein bisschen traurig und ich hoffe einfach, dass da ja jetzt ein größerer Schwung kommt und wobei, die haben das, die arbeiten dann anders und machen dann ja Vorträge und so weiter. Also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Und diesen Glauben haben wir allgemein mit den Pferden und diese Hoffnung und ich glaube, die brauchen wir immer. Also ja. Und da tragt ihr ja auch zu bei.
Das ist ja ein positives Zeichen. Häufig sagt man, oh Gott, es wird schlechter. Das ist ja auch so ein bisschen die Mentalität, die gerade so in der Gesellschaft vorherrscht. Alles geht irgendwie. Hoffentlich sterben wir schnell und es dauert nicht lange. So ein bisschen. aber A, geht's weiter und B, es gibt genügend Anzeichen dafür, dass alles auch besser werden kann. Dinge werden anders, aber sie werden besser. Und das ist, glaube ich, was Schönes.
Ich denke auch. Und früher war es halt auch, da sind wir wieder bei Social Media, nicht so verbreitet und man hat gar nicht so viel gesehen. Und jetzt wird halt einfach vieles sichtbarer. Und darüber kann es dann ja auch verändert werden. Also ja, ich bin da optimistisch. Und auch das ist Mentaltraining, ne? Dieses Negative bringt uns gar nichts.
Ist der Mentaltraining bei dir auch ein wichtiger Faktor? Ich glaube ja, ne? Also ich habe hier im Vorfeld, habe ich das noch ein bisschen dich studiert. Das ist Mentaltraining. Beschäftigst du dich auch selber aktiv mit?
Absolut, absolut. Ich hatte jetzt noch eine Fortbildung und habe mich noch wieder coachen lassen. Ich folge auch deiner Frau.
Oh ja.
Oder ich folge, oder ich bekomme da auch Newsletter und ja, ich hole mir da überall Inspirationen. Das ist super, super wichtig und wertvoll und habe mich jetzt noch wieder auch coachen lassen, wie kann ich damit umgehen, wenn meine Schüler aus der Prüfung kommen und es vielleicht nicht so gut ist, wie kann ich die mit einem noch besseren Gefühl da rein? Und ja, gestern war das erfolgreich. Also ich würde sagen, mein Coaching hat mir da wieder geholfen, mehr Leistung, und das hat nichts mit Reitunterricht zu tun, sondern mehr Leistung in der Prüfung zu bekommen. Das ist irre, das ist absolut irre. Mein Wohlbefinden steigt dadurch einfach.
Ja, also das ist sehr cool. Und das ist natürlich für dich als Trainerin, das sind ja genau die spannenden Punkte, wo man dann noch mehr rausholen kann. Weil die Reaktion zum Beispiel danach, kann ich mich erinnern, das ist ja einer der sensibelsten Punkte nach der Prüfung. Du kommst da raus, bist du jetzt fröhlich, bist du jetzt zu Tode betrübt, ist es irgendwo in der Mitte. Und ich kann mich erinnern, früher habe ich das so ein bisschen, könnte es traditionelles Umfeld nennen. Also es war alles so ein bisschen, es war ein bisschen alte Schule. Und dann war das Erste, was für eine Scheiße hast du denn da gemacht?
Das könnte ich mir heutzutage gar nicht erlauben.
Da hast du ein Problem, ne?
Ja, dann habe ich aber ein großes Problem.
Ja.
Nee, ich werde das nie vergessen. Ich habe irgendwann eine Schülerin gehabt, die ritt so ja irgendwie schlecht auf A-Niveau und ich habe aber was in der gesehen. Also man braucht ja immer irgendwie so ein Bild, wo es hingeht. Und dann haben die auch mitgezogen und dann sind die erstmal alleine zum Turnier und als es dann größer wurde, genau, zuerst eine M-Dressur irgendwo bin ich mitgefahren auf jeden Fall, hab die gecoacht, ist die abgeritten, dann nehme ich ja das Headset ab und dann gehe ich rüber zu dem Viereck, sehe noch, das ist diesen Abreiteplatz und dann sehe ich, wie die sich da hinstellt und noch die restliche Prüfung von der anderen anguckt und ich denke so, nicht ihr Ernst, das war eher so ein bequemes, faules Pferd und so und dann hat er richtig einmal sich so hängen lassen, durchgeatmet so. Und dann war alle Vorbereitung gefühlt dahin. Und dann ritt sie da rein und die perfekten Wechsel vorher, genau, das war ihre erste M, die perfekten Wechsel vorher waren dann kaputt und so. Und dann dachte ich, und dann kam sie da raus und hat geheult und geheult. Und da wusste ich, okay, das geht so nicht. Und da haben zwei Coachings uns schon einen Riesenunterschied gebracht. Und dann haben wir noch ein bisschen zusammengearbeitet und dann war die mega erfolgreich. Und das war auch cool. Wir sind dann zum Bundesnachwuchschampionat ist sie dann qualifiziert worden. Und wir sind da mit gar keiner Erwartung hin, sondern nur mit unseren eigenen Erwartungen, wie die Prüfung zu sein hatte. Und dann sind wir da raus und haben noch nicht mal auf die Note geachtet und gewartet, gar nichts. Und dann steht ein sehr bekannter Trainer irgendwann so an der Tafel neben mir und sagt dann so, seid ihr das da oben? Und dann sage ich, wie, was, wo? Ja, dann hat sie das tatsächlich gewonnen und war ganz vorne, das war irre.
Ja, was kleine Stellschrauben verändern können, ne?
Ja, und dieses bei sich sein und nur sein eigenes Ziel verfolgen und nicht gewinnen wollen in dem Moment, nicht bewusst.
Man sagt ja auch gerne, man muss in den Flow kommen. Also es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, ich versuche jetzt hier den besten Score zu erreichen, sondern ich muss nur in den Flow kommen. Das ist ja auch so eine Coaching-Metapher, dass man versucht, sich einfach von diesem sportlichen Resultat so ein bisschen zu lösen und einfach in den bestmöglichen State of Mind kommt, um das dann durchzuziehen.
Ja, und dieses das hat Jessie auch irgendwann so schön gesagt, im Hier und Jetzt sein. Und dachte ich, ja, was ist denn hier im Hier und Jetzt sein? Das sagen immer alle so inflationär, aber was ist denn das? Und wirklich nicht an gleich zu denken, sondern jetzt die Ecke zu reiten, jetzt die Versammlung zu reiten, dann die Pirouette und nicht schon in der Ecke bei der Pirouette sein, dann geht's schon nicht, sondern wirklich jeden Moment für sich zu reiten und nicht zu überlegen und sich nicht über das, was vielleicht schiefgegangen ist, ärgern, sondern die nächsten Punkte sammeln. Und das ist, glaube ich, eine richtige Aufgabe und eine Übung und ja, dann hinterher eine Kunst. Aber man kann das lernen.
Was sind denn so deine Ziele eigentlich als Trainerin, als Ausbilderin? Wohin geht die Reise für dich? Wo sehen wir dich in 5 Jahren?
Gute Frage. Auch da bin ich vielleicht im Hier und Jetzt. Ich versuche, meine Schüler da weiterzuentwickeln. Also was ich schon gemerkt habe, ich reite gerade nur für andere. Ich glaube, ich würde gerne auch nochmal irgendwie ein Pferd für mich haben, was vielleicht länger bleibt und dann irgendwann zum Verkauf ist. Oder ich auch einfach für jemanden aber mal langfristig ausbilden kann. Das wäre schon nochmal so ein Ziel. Ich habe jetzt gerade eine Schülerin im Förderpreis, eine in der Jungen Reitertour. Da genau versuchen wir jetzt auch alles loszulassen und zu gucken, was geht.
Mal gucken. Also es gibt genügend Ziele.
Gibt genügend Ziele, geht immer weiter. Ja.
Am Ende eines We Are Podcasts, und ich bin mir sicher, dass du eine oder andere Episode schon gehört, gibt es die 4 klassischen WeHorse-Fragen, die übrigens auch seit Folge Nummer 1 existieren.
Schlecht.
Die gibt es jetzt auch schon 7 Jahre. Vielleicht brauchen die auch mal ein Update, aber du kriegst sie noch. Frage Nummer 1. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
Nee, ich habe kein Motto, aber ich habe Werte, nach denen ich lebe. Und das ist so Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Liebe. So Liebe den Pferden, meinem Beruf, aber auch besonders meiner Familie gegenüber. Und für mich ist Gerechtigkeit unfassbar wichtig. Also auch Mensch und Pferd gegenüber.
Dann Frage 2. Hast du einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
Nee, einen kann ich da definitiv nicht nennen. Das waren eine ganze Menge. Waren, ja.
Gibt es nicht so das eine waren. Person, wo du sagst, die hat jetzt schon was ganz Besonderes bewegt für mich?
Ja, ich glaube, Britta Rasche-Merkt hat damals mir besonders viel mitgegeben.
Jetzige Bundestrainerin der Working Equitation Reiter.
Ja, auch die ist immer sehr vielfältig gewesen, auch immer Richtung Dressur, aber ja auch sehr vielfältig. Und die hat mir unfassbar viel beigebracht und als sie dann schwanger war, habe ich auch ein Pferd von ihr oder zwei zu mir in den Stall bekommen. Und ich glaube immer, dass sie deswegen damals besonders viel Mühe gegeben hat, vorher mir viel beizubringen, damit ich es nicht versauche.
Dann Frage 3. Wenn du Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
ja, dass sie gut hinhören und hinsehen und sich hineinfühlen sollen, dass Gewalt niemals eine Option ist, dass Pferde immer gefallen wollen und dass man im Zweifel nochmal hinschauen sollte und ja, Pferdemanagement und Gesundheit einfach noch so viel mehr Bedeutung hat, als wir uns das alle so vorstellen können.
Und dann vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich.
Meine große Leidenschaft und manchmal auch Seelentröster und eine große Herausforderung. ja.
Liebe Dina, schön, dass du da warst bei unserem Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, ja, dass du es einrichten konntest.
Danke.
Und wir drücken dir alle Daumen für jetzt auch die anstehende grüne Saison für dich als Trainerin.
Danke. Vielleicht sehen wir uns in Balve oder so.
Bestimmt. In Balve ist am 8.6. um 20 Uhr wird der WeHorse Courage Award verliehen. Also alle, die nach Balve kommen, das könnt ihr euch jetzt schon mal fett in den Kalender markieren. Und wir sehen uns bestimmt auch dort, Dina. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ich freue mich drauf. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Franziska Bombal. Mein Name ist Christian Gröber. Wenn ihr mögt, abonniert uns, gebt uns eine Bewertung. Wir freuen uns über alles. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder beim nächsten WeHorse Podcast.